Ja, gut, wir können starten. Dann schönen guten Tag, hallo zur Vorlesung Rechenarchitektur die Woche. Ich habe, was mich noch umgetrieben hat, da war doch nochmal die Frage, wie groß ist so eine Branch History Tabelle? Ich habe irgendwo, bilde ich mir ein, hätte ich mal gelesen, dass in einer Intel-Architektur 512 solche Speicheradressen abgelegt werden. Ich habe wirklich nichts mehr gefunden. Ich habe jetzt fast eine Stunde lang rumgesucht. Das Einzige, was ich gefunden habe, jetzt noch, ja, das war noch mit die beste Äußerung, ist das hier. The Branch Target Buffer in Sandy Bridge is bigger than in Nehalem. According to unofficial rumors, also gemäß nicht offizieller Gerüchte. Ja, dass ich irgendwo mal eine konkrete Größe rausbekommen hätte, ist mir jetzt nicht gelungen. Aber es sind also wohl so zwischen 512 und 4096 Einträge, vielleicht maximal. Ja, was ich auch noch mal nachgeguckt habe, ist, da hat noch jemand mal gefragt, wo die mit diesen NOP-Operations, also die können schon durchaus doch vom Compiler erzeugt werden. Und allerdings wäre eigentlich schlecht, also wahrscheinlich dann, wenn er feststellt, es ist ein Hazard, den auch irgendwie die Hardware nicht auflösen kann. Dann führt er da einen NOP ein, weil ansonsten macht es eigentlich keinen Sinn. Ja, also NOP bedeutet, also wenn ich die Pipeline in der Abarbeitung eben nicht anhalten will, ich will aber vermeiden, dass sich Hazards auswirken. Dann baue ich diese No Operations ein. Und No Operation heißt eben, dann fließt eben die Information, der Befehl einfach durch die Pipeline durch. Und es werden kein, dieser NOP-Befehl und es werden keine Veränderungen an den Caches, an den Registern und an sonstigen Einträgen vorgenommen. Ja, gut. So, was steht heute auf dem Programm? Ach so. Und bei den Delayed Branches, da bin ich mir also ziemlich sicher, diese Delayed Branches werden in den Intel-Architekturen nicht benutzt. Ich habe mal in die letzte Weisheit in all diesen Fragen, wobei es die eine Frage ist, wie weise das tatsächlich ist, ist dieses Architectures Optimization Reference Manual von Intel 64 und diesen Intel-Architekturen 32, also den älteren Architekturen. Das ist also 670 Seiten stark, dieses Dokument. Und geht schon manchmal ins Detail rein. Also, da werden ein paar Geheimnisse dann doch mal preisgegeben. Die 670 Seiten habe ich jetzt nicht durchgelesen, aber ich habe einfach mal mir suchen lassen nach Delayed Branch. Ich habe nichts gefunden. Also ich vermute mal, dass die wirklich da nicht drin sind. Also was ich gelesen habe in älteren RISC-Prozessoren und bei digitalen Signalprozessoren, da werden häufig solche Delayed Branch-Konzepte verwendet. Und naja, das hatte ich auch noch einen Nachtrag. Es ist tatsächlich schwierig, drei Slots zu füllen. In meinem Beispiel war das noch hübsch, das war halt entsprechend konstruiert, sondern zumeist haben die dann auch nur einen Delay-Slot. Und ein Delay-Slot ist möglicherweise jetzt auch nicht so effizient gewesen, sodass das bei den Intel-Architekturen da nicht weiter verfolgt wird. So, gut, dann gehen wir mal also in die Vorlesung jetzt rein. Und zwar RA sind wir ja. Gut, also wo sind wir letzte Woche angekommen? Cache-Architekturen, das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr anfangen. Ja, wir hatten uns also mit diesen Datenhazards da auseinandergesetzt, insbesondere mit den Write-After-Read- und Write-After-Write-Hazards und haben diese Scoreboard-Architektur da kennengelernt, mit dem man die zumindest vermeiden kann. Also was heißt vermeiden? Indem man die Auswirkungen solcher Hazards ja, ausschließt. Also es können dadurch keine Fehler passieren. Noch besser wäre es, wenn man diese Hazards, die sind ja doch in gewisser Weise hausgemacht, diese Write-After-Write- und Write-After-Read-Hazards, ja, das war nochmal die Scoreboard-Architektur, nochmal kurz zu wiederholen, da hatte ich also diese vier Phasen, ja, meiner Scoreboard-Architektur. Okay, das waren sie. So, und Befehl holen und in dieser ersten, beim Befehl holen, gucke ich schon erstmal nach, ob es überhaupt noch einen Befehl gibt, der in der Pipeline drin ist, der ins gleiche Register schreiben will, wie der, den ich gerade hole, dann lasse ich das weg. Ne? Damit vermeide ich schon mal einen Right-After-Right-Hazard mit der Holzhammer-Methode. Und dann hier in der ersten Stufe, da gucke ich nach, ob Read-After-Write-Hazards bestehen. Wenn keine Read-After-Write-Hazards bestehen, dann weiß ich den einzelnen Ausführungseinheiten solche Befehle zu. Und dann können die starten, wenn alle Operanden da sind. Und dann beim Rückschreiben, da gucke ich nochmal nach, ob ein Write-After-Read-Hazard vorliegt. Das war also die Vorgehensweise. Und okay. Genau, in der zweiten Stufe, Moment, das war gerade, um das zu berichtigen, in der zweiten Stufe, ich gucke nach, genau. Wenn also kein struktureller Hazard vorliegt, so ist es, und wenn kein Write-After-Write-Hazard vorliegt, dann weise ich eine Ausführungseinheit zu. Das heißt aber doch nicht, dass der Befehl gleich ausgeführt wird, weil es kann noch ein Read-After-Write-Hazard vorliegen. Und erst wenn der aufgelöst ist, dann geht es hier los. Also die Stufe D2 sorgt für Auflösung Read-After-Write, die für Write-After-Write und für strukturelle Hazards und hier hinten für Write-After-Read. So. Gut, dann haben wir dieses Beispiel da gemacht. Erstmal haben wir es formal beschrieben und dann haben wir dieses Beispiel hier gemacht. So, und ja, und sind dann bei dem Ergebnis hier rausgekommen. So, dann hatte ich Ihnen gesagt, es gibt eben noch eine Verbesserung und zwar eine Architektur, die diese Write-After-Read und Write-After-Write-Hazards, die mehr oder weniger systemimmanent entstehen durch die superskalare Architektur gleich von vornherein vermeidet. Ja, Scoreboard geht mir in die Richtung, sagt, naja, ich kann es nicht vermeiden, aber ich versuche deren Auswirkungen dazu zu bringen, dass es keine Fehler entstehen. Ja, also die Scoreboard-Architektur besitzt eine relativ einfache Hardware-Architektur. Relativ ist ja, ein relativer Begriff. Also es kann schon kompliziert genug sein. Und wir schauen uns jetzt hier eben einen weiteren dynamischen Algorithmus an, und zwar die Thomas-Solo-Architektur. Und die liefert eben Maßnahmen, um vor allem diese Probleme von Write-After-Write und Write-After-Read noch besser zu vermeiden, ohne dass dabei und nach wie vor können wir eine dynamische Befehlszuteilung machen. Und dazu, ja, hier steht eigentlich schon die Lösung drauf, bevor wir uns das jetzt dann im Detail angucken. Was dieses Scoreboard, was der Thomas Solo da macht, er kombiniert nämlich Scoreboard mit einer Registerumbenennung. Und ja, auch wenn wahrscheinlich dieses Intel-Manual nicht die Geheimnisse preisgibt, was die da genau für eine dynamische Ablaufstrategie in ihren Prozessoren implementiert haben, ist klar, das wird irgend so ein Thomas Solo-Algorithmus sein. Ja. Der ist also die Basis für alle heute gängigen dynamischen Ablaufverfahren. Und deswegen schauen wir uns ihn jetzt auch mal im Detail an. So, gehen wir auch erstmal auf eine Art formale Beschreibung. Wie sehen die Datenstrukturen aus, die in diesen Tabellen da verwendet werden? Und dann später werde ich wie analog letzte Woche beim Beispiel der Scoreboard-Architektur dann auf mehreren Folien Ablauf zeigen für eine bestimmte Befehlsfolge. Und zwar genau die gleiche, die wir benutzt haben beim Scoreboard. Gut, also wesentlich, das hätte ich vielleicht gleich mal rot machen sollen hier, ja, sind diese Reservierungsstationen. Dies haben also die Aufgabe, das heißt, die Funktionseinheiten werden in dem Sinne erweitert, dadurch, dass sie nochmal zusätzliche Register bekommen und die Funktionseinheiten werden auch mit zusätzlichen Steuerungsaufgaben betreut. Und das bedeutet, dass sie Steuersignale erzeugen, um anzuzeigen über einen, wie wir dann später sehen, gemeinsamen Datenbus, dass eine bestimmte Berechnung jetzt abgeschlossen ist. Bestimmte Berechnung abgeschlossen heißt, ich habe das Ergebnis jetzt zur Verfügung, was eine andere Funktionseinheit braucht, die beispielsweise ja, ein
right after Reed-Hesser zum Beispiel hat. Die wartet noch, die ist auf der einen Operanten sie blockiert vom Read auf der Right, den anderen hat sie sich gleich geholt und wartet jetzt noch drauf, dass dieses Ergebnis zurückgeschrieben wird. Und das wird eben von einer Funktionseinheit an alle verteilt. Das heißt, also es ist jetzt nicht nur so eine, primitiv würde ich sagen, eben nicht so eine einfache arithmetische Einheit, die nur addiert oder multipliziert, sondern die beteiligt sich auch an der Steuerung, an dem Ablauf der dynamischen Abarbeitung der einzelnen Befehle. Ja. So, und zwar, wie funktioniert das Ganze? Also Register, Referenzen und Instruktionen, add R1, ne, greife ich also auf den Register R1 zu, die werden entweder durch die konkreten Datenwerte, die im Register R1 drinstehen, aufgelöst, das heißt, nichts anderes, ich ziehe mir eine Kopie von dem aktuellen Wert in mein Register, was der Reservierungsstation zugeordnet ist. Man spricht manchmal auch von Schattenregistern. Und das nennt man in dem Sinne Registerumbenennung. Also das heißt, add R1, der Befehl, wird so aufgelöst, dass ich erstmal auf R1 zugreife, mir den Wert hole, und zwar in Register R50, nenne ich das jetzt mal, und dieses R50 ist genau diesem Addierer zugeordnet. Und dann wird aus diesem Befehl add R50 plötzlich. Wird also an einer ganz bestimmten Stelle da reingeschrieben. Und wenn das Datum eben noch nicht da ist, beziehungsweise wenn eine andere Funktionseinheit dieses Datum erzeugt, dann setzt man einen Zeiger auf, und diese Funktionseinheiten heißen jetzt Reservierungsstation, setze ich einen Zeiger auf eine andere Reservierungsstation. Das nennt man hier eben Registerumbenennung. Tja, und damit kann ich Write after Read und Write after Write Hazards vermeiden. Und zwar ganz platt oder einfach ausgedrückt, dadurch alle Daten, die schon da sind in Registern, die hole ich mir, ich ziehe mir sofort eine Kopie davon und dann nach mir die Sintflut, dann können die Befehle nach mir kommen, nach meinem Befehl, die können in das Register schreiben, das was ich auch verwendet habe, das ist mir jetzt egal, weil ich habe mir schon eine sichere Kopie gezogen. Das ist eigentlich der Trick, der da dahinter steckt. Tja, und wenn man eine gewisse oder große Anzahl von solchen Reservierungsstationen dann eben hat, dann kann man damit eben ja, die Laufzeit gegenüber Scoreboard doch nochmal spürbar verbessern. Gut, das ist also das eine. Und dann die Technik hier, die wäre aber bei Scoreboard auch möglich gewesen, die hat man halt bei Thomas Hohen auch noch eingeführt. Das ist das Resultate von Berechnungen, die werden nicht über Register, nicht nur über Register verteilt oder nicht nur an die Register zurückgeschrieben, sondern über einen gemeinsamen Datenbus an alle Funktionseinheiten verteilt. Also da hast du bald eine, um eben diese Read-After-Write-Hazards dadurch aufzulösen, dass ich nicht erst wieder auf das Register zurückzugreifen muss, sondern das Datum gleich bekomme über diesen gemeinsamen Datenbus. Also beispielsweise eine Multipliziereinheit wartet auf ein Ergebnis vom Addierer. Das Ergebnis von dem Addierer soll ins Register R8 zurückgeschrieben werden. Das macht er auch, ne? Das muss natürlich auch ins Register R8 rein. Aber gleichzeitig verteilt er es über diesen gemeinsamen Datenbus an die Multipliziereinheit, sodass die sich das Datum gleich holen kann und nicht erst nochmal zusätzliche Zeit verliert durch einen nochmaligen Zugriff auf Register 8. Das ist die Idee, die da dahinter steckt. Eigentlich könnte ich jetzt schon gehen, aber wir schauen uns das Ganze natürlich auch nochmal im Beispiel an und im Detail. Und auch die Load-Store-Einheiten werden jetzt zu Reservierungsstationen, und zwar dadurch, Load-Store-Einheiten sind, hatte ich letzte Woche schon mal gesagt, eigentlich nichts anderes als Integer-Rechenwerke, die jetzt dazu da sind, Adressen zu berechnen. Und Adressen sind halt nochmal Integer-Werte. Und auch Load- und Store-Befehle, die können natürlich leiden, in Anführungsstriche, unter Write-After-Write oder Write-After-Read-Hazards, nämlich dadurch, was ist ein Load-Befehl? Ein Load-Befehl, der will ein Datum aus dem Speicher holen und schreibt es in Register. Also in dem Sinne ist der Load-Befehl eigentlich ein Schreibebefehl. Ne? Also auf den Speicher bezogen ist ein Lesebefehl, klar. Aufs Register bezogen ist er allerdings ein Schreibbefehl.
Und ein Schreibbefehl könnte eben von einem anderen Befehl, der später gestartet wird, könnte der Wert überschrieben werden. Also auch ein Log-Befehl könnte Opfer eines Write-After-Write-Befehls werden. Und ein Store-Befehl, ein Store-Befehl aus Sicht des Speichers wird reingeschrieben, aber dazu wird ein Register gelesen, wo die Adresse drin steht, unter dem der Wert abzuspeichern ist. Und das heißt, in dem Sinne ist der Store-Befehl ein Lesebefehl aus Sicht des Registers. Und wenn er was liest, könnte eben ein anderer Befehl kommen, der später startet. Falls Load noch nicht so weit ist, wird dann dieser Registerwert und damit dessen Adresse überschrieben. Also er könnte Opfer jetzt wieder als eines Write-After-Read-Befehls werden. Deswegen werden die also auch in dieses Konzept der Reservierungsstationen mit dem gemeinsamen Datenbus da einbezogen. Gut, war jetzt etwas eine längere Vorrede. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal grafisch an. Die Darstellung der Thomas-Solo-Architektur. Ja, fangen wir mal von innen an. Also hier hätten wir die konventionellen Funktionseinheiten, die Rechenwerke, Fließkomma-Addierer, FP-Adders und hier die Multiplizierer, Floating Point Multipliers. Und die werden jetzt eben zur Reservierungsstation. Und das heißt nichts anderes, als dass denen nochmal spezielle Register vorgeschalten werden. Und diese Register, ein Registersatz, hat also bestimmte Einträge. Und was steht da also drin? Ja, da steht drin, hier ganz vorne, Operation Bus. Also da steht drin, welche Operation das tatsächlich ausgeführt werden soll. Multiplikation, Division, wenn man es über einen Multiplizierer macht. Oder beim Adder, da wissen wir ja, dass wir über den Adder, über das Komplement auch eine Subtraktion machen können. Also steht hier halt drin, addiere oder subtrahiere. Und dann der Adder macht es dann, der bildet dann das Komplement und so weiter. So, und also, wo kommt jetzt dieser Operator her? Gucken wir hier rein, da steht also Floating Point Operation Queue. Also stehen da mehrere Befehle drin, Fließkomma-Operation, das Ganze ist jetzt auch Fließkomma-Operation, jetzt halt mal hier fokussiert. Und die kommen also von der Instruktionseinheit, sprich, das könnte jetzt also aus dem Cache sein, zum Beispiel aus dem Instruktionscache. Und dann laden wir also 1, 2, 3, 4, 5, 6 gleich auf einmal rein und die versuchen wir dann zu verteilen, so wie wir das in dem Beispiel auch gemacht haben. So, und dann haben wir hier, dann steht natürlich jetzt in dieser Floating Point Operation Queue die Operation add R1, R2, also begreifen wir immer auf Register zu, beides. Ne? Und dann weiß er, aha, das ist jetzt hier nicht gezeigt, aber er muss also auf diese Register zugreifen. Und dann steht hier Operand Buses, also die Operandenbusse. Und die, ja, zwei, ja auch. Und die holen die Operanden aus den Register eben raus, wenn sie denn schon da sind. Und wenn sie nicht da sind, das muss dann wieder über Tabellen, die jetzt hier nicht gezeigt sind, aber die, was genauso analog wie Scoreboard funktioniert, über Tabellen steht dann drin, na hoppla, dieses Register F2 ist noch gar nicht aktuell, sondern das wird von einer der anderen Reservierungsstationen erst noch erzeugt. Und dann steht eben hier die Referenz drin, auf die entsprechende Reservierungsstation. Gut, okay. Und das Ganze haben wir dann nochmal analog für die Ladepuffer und für die Speicherpuffer, also für die für die Reservierungsstation zur Abarbeitung der Ladebefehle und für die der Speicherbefehle, der Store-Befehle. Gut, ja, aha. Und hier haben wir noch, das ist also noch wichtig, CDB, Common Data Bus. Das heißt, sobald eine von diesen Einheiten da fertig gerechnet hat, verteilt sie das nicht nur zurück, es schreibt das Ergebnis nicht nur zurück, hier in die Register, sondern verteilt es auch über diesen gemeinsamen Datenbus an alle Reservierungsstationen. Und die Reservierungsstation, die hier eingetragen hat, zum Beispiel angenommen, die hätte hier eingetragen, ich brauche noch ein Ergebnis vom Multiplizierer, das muss natürlich dann mit auf den Bus gelegt werden, nicht nur das Ergebnis, sondern auch, wo es herkommt. Wo kommt es her? Wird hier verteilt und dann sagt der, ah, Multiplizierer, genau, auf den warte ich doch schon die ganze Zeit, dass der mir endlich ein Ergebnis liefert und greift dieses Datum ab. So funktioniert es also. Okay, eigentlich könnte ich jetzt schon wieder gehen, ne, wenn Sie es verstanden haben, aber wir schauen uns das natürlich jetzt nochmal genauer an und auch erstmal wieder mit so einem kleinen Formalismus, den wir dann einführen und den verwenden wir dann auch in dem Beispiel, was dann kommt. So, also welche Datenstrukturen sind da notwendig? Für die Reservierungsstation, wir müssen uns auch wieder merken, welche Operation wird denn jetzt in der Reservierungsstation ausgeführt, also eine Multiplikation, Addition, Subtraktion und so weiter. Dann die Werte der Quelloperanden, VJ, VK, V steht jetzt hier halt für Value, also wenn die Werte schon in den Registern vorliegen, das ist, da stehen dann eigentlich die Kopien drin, das sind dann unsere Schattenregister. Und ja, das sind zugleich eben auch die Puffer bei den Lade- und Speicheroperationen, bei den Load- und Store-Buffer, ja, die wir dann gleich auf Seite 82 sehen werden, wenn das Beispiel kommt. Stimmt die Nummerierung noch? Ja, das stimmt. Hier ist der. Ja, gut, wir haben jetzt hier nur einen Load-Buffer. Store-Buffer haben wir nicht, weil wir keinen Store-Befehl haben. Ja, den bräuchten wir natürlich dann noch, wenn gegebenenfalls auch ein Store-Befehl jetzt auftauchen würde. Gut, ja. Wir haben also dieses V-Feld, was den Speicherwert berücksichtigt. Gut, dann gibt es noch zwei weitere Flex, beziehungsweise nee, die sind eben keine Flex, sondern das sind, die müssen schon mehr Bits aufnehmen, QJ und QK, das sind die Reservierungsstationen, die die Quellwerte generieren. Also sprich, wenn der Wert noch nicht aktuell im Register vorliegt, dann muss es irgendeine Reservierungsstation geben, die diesen Wert erzeugt. Und das schreibe ich dann hier rein, wie mit Hilfe von Tabellen. Und wenn da nichts drin steht, QJ und QK, dann heißt es zugleich, es gibt keine Funktionseinheit, die diesen Wert erzeugt. Und damit ist der Wert, der im Register drin steht, gültig. Den kann sich die Reservierung, die kann dann für diese Operation dann gleich gezogen werden und wird in die Reservierungsstation kopiert. Gut, die Puffer, die haben halt nur ein Q-Feld und zwar für die Reservierungsstation, die den zu speicherten Wert erzeugt. Oder mit anderen Worten, die Puffer haben nur ein Q-Feld, weil sie auch nur einen Operanden haben, während die einen Eingangsoperanden, während die arithmetischen Befehle immer zwei Eingangsoperanden, also brauche ich auch zwei Einträge für die beiden Operanden. So, ja, und dann gibt es wieder ein Busy-Flag, was anzeigt, ob die Reservierungsstation aktiv ist. Das ist halt wichtig, um die strukturellen Hazards aufzulösen. Wenn die Funktionseinheit halt schon beschäftigt ist, dann kann ich die keiner anderen Instruktion zuweisen. Und dann haben wir wieder den Registerergebnis-Status. Das ist wieder analog, wie wir es bereits beim Scoreboard hatten. Und das zeigt eben für jedes Register an, welche Funktionseinheit jetzt darauf schreibt. Und das ist dann zugleich unsere Information dafür, ob es eine Funktionseinheit eben gibt, die eines der Eingangsregister, das ich benötige, beschreibt. Und steht da eben nichts drin, dann heißt es, ich kann den Wert direkt aus dem Register nehmen. Leer, wenn keine Instruktion für ein Register anhängig ist. Gut, dann können wir schon fast einsteigen in den Thomas-Solo-Algorithmus. Und zwar erste Stufe, ein Befehl wird installiert oder wird halt bekannt gemacht. So habe ich dieses englische Wort Issuing, Instruction Issuing übersetzt. Installieren, ich weiß nicht, ob es so glücklich ist, aber semantisch sollte klar sein, was ich meine. Hole also die nächste auszuführende Instruktion oder gleich die nächsten auszuführenden. Weil da wird gleich immer ein ganzer Block geholt und der wird versucht dann gleichzeitig zur Ausführung gebracht zu werden. Ja, falls die Reservierungsstation frei ist, also kein struktureller Hazard vorliegt, wird die Instruktion gestartet und die Operanden übertragen. Das ist diese Registerumbenennung. Eigentlich gefällt mir der Begriff gar nicht so. Register Renaming, dem ist es eigentlich mehr Register Copying. Ne? Ich kopiere das von einem von den Ausgangsregistern, die vom Programm her adressierbar sind, in so Schattenregister oder versteckte Register, die eigentlich nicht für das Programm zur Verfügung stehen, sondern die intern genutzt werden, um da Kopien reinzuschreiben. Ja, dann führe die Operation aus, sobald beide Operanden nutzbar sind, starte die Ausführung. Ansonsten lausche immer, wenn nicht beide Operanden nutzbar sind, heißt, muss also irgendeine Funktionseinheit eine oder beide Operanden erst noch erzeugen. Das heißt also, lausche immer in den gemeinsamen Datenbus da rein, ob irgendeine andere Funktionseinheit ein Ergebnis geschrieben hat. Also beobachte den gemeinsamen Datenbus. Ja, und wenn dann das alles da ist, wunderbar, und du hast deine Operation ausgeführt, dann schreib das Ergebnis zurück, schließ die Operation ab, write back, und verteile das Ergebnis über den gemeinsamen Datenbus an alle wartenden Funktionseinheiten. Markiere, dass die Reservierungsstation wieder nutzbar ist, also wo die Operation ausgeführt wurde, die ist dann eben nicht mehr busy, sondern jetzt eben frei. Und entscheidend hier bei diesem gemeinsamen Datenbus, ich hatte es vorhin schon angedeutet in der Grafik, während normalerweise über den Datenbus lege ich eine Adresse an, und zwar eine Zieladresse und das Datum. Die Zieladresse, also wenn ich was schreiben will beispielsweise. Ne? Wenn ich was lesen will, gut, dann lege ich erst die Adresse an, und dann die empfangende Einheit muss die Adresse dann hernehmen und dann den Wert zurücklegen auf den Bus, den ich lesen will. So, auf jeden Fall entscheidend ist, dass hier immer eine Zieladresse übertragen wird. Und hier ist es eben nicht so, sondern hier wird das Datum übertragen und die Quelladresse, also wo es herkommt. Ne? Ne, 79. Ja, hier, hatte ich vorhin schon gesagt. Ne? Über diesen Datenbus muss angezeigt werden, wo das Datum herkommt. Hier oben natürlich wird dann auch mitgegeben, in welches Register das ist geschrieben wird. Aber das ist dann auch nicht mehr der Common Data Bus, auch wenn es hier da gleichzeitig hochgeht, sondern der hier. So, gut, dann ist eigentlich fast alles bereitet. 71 ist falsch, 81. Dann ist schon fast alles bereitet, um jetzt dieses Beispiel da zu starten. Und es ist wieder genau das gleiche Beispiel, die gleiche Folge an Instruktionen wie beim Scoreboard-Algorithmus. Gut, wir fangen also an, und ja, hier sehen wir jetzt also nochmal diese entsprechenden Datenstrukturen. Befehl, also das ist der Befehlsstatus, die Reservierungsstation und das Registerergebnisstatus. Ne? Also das, was wir hier beschrieben hatten. Reservierungsstation, Registerergebnisstatus und ja, und das hier ist im Prinzip analog zum Scoreboard. Beim Scoreboard hat man noch eine Phase mehr. Hier kommen wir jetzt eben mit drei verschiedenen Zuständen aus. Ja, wir fangen an. Taktzyklus 0, Taktzyklus 1. Aha, der Befehl wird also reingeholt hier, wird das mal angeguckt. Ne? 6 Stück haben wir gleich vorne weggeholt. Und jetzt schauen wir uns die nacheinander an. Und da ist passiert noch nichts viel Spannendes, außer was? Es soll 3 Ladeeinheiten geben. 3 Ladeeinheiten heißt nichts anderes als 3 Integer-Rechenwerke, die gleichzeitig Adressberechnungen durchführen können. Und was müssen sie berechnen? Naja, die müssen den Inhalt von R2 holen und darauf 34 addieren. Das steht dann hier. Und die Einheit ist jetzt eben fleißig, busy. Na, die tut was. Also ist im Prinzip auch eine Reservierungsstation, aber halt jetzt eine spezielle, die dafür vorgesehen ist, solche Ladebefehle auszuführen. Wo soll das Ergebnis dann hinkommen? Ins F6-Register. Also müssen wir im Registerergebnisstatus vermerken, dass dort die Ladeeinheit 1 ein Ergebnis erzeugen wird. Für F6 ist die Ladeeinheit 1 verantwortlich. Das ist dann wichtig, wenn später ein Befehl kommt, der hier zum Beispiel, der bis dahin schon fertig ist,
der dann feststellt, ah, ich brauche F6, aber F6 ist nicht da, weil da ein Eintrag drin steht. Dann muss er hier das in der Reservierungsstation vermerken. So, wir gehen zum Taktzyklus 2, das ist wieder ein Ladebefehl, also passiert analog genau das Gleiche, wie gerade eben. Das heißt, jetzt die zweite Ladeeinheit nehmen wir dafür her, die ist noch frei, die erste nicht mehr, also nehmen wir die zweite. Muss also aussehen 45 plus Registerinhalt von R3 und das Ergebnis landet in F2, muss also auch hier vermerkt werden. Gut, Taktzyklus 2. Gehen wir zum Taktzyklus 3. Jeder Befehl, ein Ladebefehl soll jetzt hier genau, das nicht, geht aus den Folien nicht hervor, aber soll so sein. Ja.
Ist das jetzt, wird die Adresse von R2 genommen und 34 kontrolliert oder der Inhalt von
Der Inhalt, ja. Also eigentlich müsste noch eine runde Klammer hier, um das R2 durch, der Inhalt von R2. Ja. Also es ist eine Form der indirekten, der indizierten Adressierung. Indiziert und indirekt auch, ne, weil R2 wird genommen. Jo, okay, dann kommen wir zum Takt 3. Und im Takt 3, ja, mehrere LD-Operationen können jetzt nebenläufig anstehen. Das war am Scoreboard nicht der Fall. Das war aber eine rein strukturelle Sache. Das hätte man im Scoreboard auch machen können, wenn man eben mehrere, wenn man solche, eben auch im Scoreboard in unserem Beispiel, was wir letzte Woche durchgearbeitet haben, nochmal zusätzliche Ladeeinheiten vorgesehen hätten. Also das ist jetzt kein substanzieller Vorteil von Thomas Solo. Gut, dann kommen wir also zum Taktzyklus 3. Ja, also zwei Taktzyklen soll das dauern. Damit ist der erste Ladebefehl beendet. Das heißt, er hat jetzt also 34 plus R2 ausgerechnet und hat auch schon R2 geholt, den Inhalt aus R2, und hat das Ergebnis auch schon bekommen. Und wartet jetzt darauf, dass es dann noch zurückschreiben kann im nächsten Takt. So, in der Zwischenzeit ja, ist jetzt Folgendes passiert. Der nächste Befehl wird auch reingeholt, der Multiplikationsbefehl. So, der schaut nach, aha, der hat also Eingabe F2 und F4. Dann schaut er, machen wir mal erst F4, Register F4, Floating Point, deswegen steht jetzt hier nicht R, sondern F. Hier steht das Ganzzahlregister, deswegen steht hier R. Und da steht nichts drin. Und wenn nichts drin steht, heißt es, der Wert ist da. Der ist verfügbar. Der im Register steht, den kannst du dir holen und es wird gemacht. Das ist hier gemeint, Register in Reservierungsstation umbenannt. Also in die Reservierungsstation steht jetzt R von F4. Das heißt also, damit wir den Bezug zu dem Bildchen wieder herbekommen, so glaube ich, jetzt 80. Fast. Da steht jetzt der Wert von F2 drin. Gut. Ja. Der Wert von F4 war es, ist egal. Ne? Der Wert von F4. Und der andere Operand ist F2, da guckt er auch nach. Erstmal im Registerergebnisstatus, das wird also alles von der Hardware gemacht, oh, da steht Load 2 drin. Ja. Load 2, das heißt also, das Ergebnis ist eben nicht da. Ja. Und wenn das Ergebnis nicht da ist, sondern es erst von Load 2 erzeugt wird, trage ich das hier ein. Das ist die Reservierungsstation, die für diesen Multiplikationsbefehl den ersten Operanden erzeugen wird. Ja. Die ist ihm noch beschäftigt, die wurde erst zum zweiten Taktzeitpunkt gestartet und arbeitet noch. So, tja, Load 1 ist beendet. Wartet jemand auf Load 1? Dann müssten wir hier nachgucken. Nö. Also das heißt, das F6 wird geschrieben und da war jetzt erstmal niemand da, der darauf wartet. Der Subtraktionsbefehl, der das braucht, der kommt erst später im nächsten Takt, ja, wenn das Ergebnis zurückgeschrieben wird. Ja, und Mult konnte im Gegensatz zum Scoreboard bereits hier jetzt zum Taktzeitpunkt 3 gestartet werden. Gut, dann gehen wir zum Taktzeitpunkt 4. Hier wird das Ergebnis zurückgeschrieben vom Ladebefehl. Das heißt, er kann jetzt hier die erste Ladeeinheit wieder freigeben. BC wird also wieder auf Now gesetzt. Und hier unten hat sich dann erstmal nichts geändert für den Multiplikationsbefehl.
F6 wurde jetzt geschrieben. Und das ist jetzt hier einfach angedeutet mit, da steht jetzt das drin, was im Speicher drin steht, M für Memory, unter der Adresse 34 plus Inhalt von R2. Jo. Gut, und dann können wir den nächsten Eintrag vornehmen, nämlich auch für den Subtraktionsbefehl. Eine Addiereinheit ist frei, wunderbar, dann nehmen wir die erste. Welche Operation ist es, die Subtraktion? Was ist der erste Operand? Der ist F6. F6 wurde gerade zurückgeschrieben, ist also aktuell. Herrlich, können wir verwenden. Also schreiben wir hier, ziehen wir uns die Kopie, machen diese Registerumbenennung, M34 plus Inhalt von R2. Ja, und dann schauen wir nach F2. Aha, F2 stellen wir fest, nee, F2 ist nicht da. Da gibt es eine Reservierungsstation, die diesen Wert erzeugt, also müssen wir das hier eintragen für den zweiten Operanden. Okay. Gut, wartet jemand, gleichzeitig wird jetzt gleich F4, der zweite Befehl fertig hier, der zweite Ladebefehl. Und wartet da jemand drauf? Ja, da gibt es zwei, ne? Die warten da schon sehnlichst drauf. Der Befehl, den wir gerade hier reingeschrieben haben, vor allem dieser Multiplikationsbefehl, der schon zum Taktzeitpunkt 3 gestartet wurde. Also, Taktzeitpunkt F5, der Befehl wird zurückgeschrieben. Das Ergebnis des zweiten Ladebefehls wird zurückgeschrieben. Also steht hier jetzt M45 plus R3. Jawohl. Und überall dort, wo vorher Load 2 stand, hier und hier, wird über diesen gemeinsamen Datenbus das Ergebnis verteilt. Und damit kriegt diese Reservierungsstation hier für ihren zweiten Operanden und diese Reservierungsstation für ihren ersten Operanden. Zack, steht also hier drin. Okay, das heißt, am Rest hat sich nichts geändert gegenüber vorher. Also hier muss natürlich jetzt noch also wir haben auch gleichzeitig MUL2 gestartet. Ja, naja, stimmt. Also hier muss jetzt natürlich dann ja, das hat mir hier schon, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Add1 eingetragen werden, weil die erste Addiereinheit schreibt F8. Und ansonsten ist nichts weiter geändert worden, außer dass auch gleich dieser nächste Divisionsbefehl zum Taktzeitpunkt 5 in die Reservierungsstation hereingenommen wurde. Dafür haben wir also die zweite Multipliziereinheit noch verfügbar. Und ja, dann geht das Spiel wieder analog los. Wir gucken nach bei F0. Und bei F0 stellt sich heraus, aha, das wird also erst die Multiplikationseinheit erzeugt diesen Operanden, steht auch hier, ne, Mult, Ergebnis ist F0, der braucht F0. Also tragen wir hier Mult F0, Mult 1 ein und der zweite Operand ist F6 und F6 steht zur Verfügung, also ziehen wir gleich eine Kopie. Okay, ich glaube, jetzt ist klar, ne, wie das Ganze funktioniert. Dann kann ich jetzt ein bisschen schneller vorangehen. Taktzyklus 6. Was passiert da jetzt? Also die schnellen Befehle, die Ladebefehle sind fertig. Der Additionsbefehl, der braucht noch einen Taktzeitpunkt und der Multiplikationsbefehl braucht noch 9 weitere. Und was können wir tun? Naja, wir können jetzt erstmal nichts tun, außer den nächsten Befehl in die Reservierungsstation analog reinholen. Das ist dieser addF6-Befehl und so weiter. Gut, okay. Dann können wir jetzt mal versuchen, Vorhersagen zu treffen. Das heißt also, was wird als nächstes passieren? Der braucht noch einen Takt. Also das heißt, der Add1-Befehl ist der Sub, der hier wird jetzt als hier im Taktzeitpunkt 7 beendet werden. Ansonsten passiert erstmal nichts. Im Taktzeitpunkt 8 schreibt er das Ergebnis zurück. Wer wartet auf ihn? Der hier. F8 wird geschrieben und der braucht F8. Naja, und so geht das Ganze dann voran. Hier steht jetzt also dann Minus für dieses Subtraktionsergebnis und Add2 wartet aufs Ergebnis. Ja, haben wir hier eingetragen. Zum Taktzeitpunkt 9 passiert nichts. Die müssen hier noch rechnen. Add2 wird fertig. Also das ist dann der hier, der schwarze, das heißt also Befehl beendet zum Zeitpunkt 10.
Okay, allerdings kann der ja, sein Ergebnis, ja, er kann es zurückschreiben in F6. Das kann jetzt zurückschreiben, weil der Subtraktionsbefehl hier, der hat sich F6 schon geholt. Ne? Ansonsten hätten wir einen Write after Read Hazard. Okay, also der schreibt den 11 zurück. Dann haben wir jetzt nur noch den, nee, nicht nur die Division, macht den Multiplikationsbefehl. Der braucht nochmal 4 Einheiten, also wird der zum Taktzeitpunkt 12 passiert nichts, zum Taktzeitpunkt 15 fertig, zum Taktzeitpunkt ist also abgeschlossen. Am 16. Takt kriegt jetzt also auch das Multiplikationsergebnis. Hier das, was in der zweiten Multiplikationseinheit benötigt wird. Sein Wert, das hier. Und ja, steht also hier drin. Dann haben wir nochmal 40 weitere Takte. Dann ist er fertig. Und in Taktzeitpunkt 57 schreibt er das Ganze zurück. Okay, also ich hoffe, Sie haben es verstanden. Wenn wir das jetzt auch nochmal vergleichen mit der Scoreboard-Architektur, die also irgendwo da weiter hinten war. Wie viel hat man denn da gebraucht? Wissen Sie es noch, es waren 64. Na gut, 62. Also es waren 62 Takte, die insgesamt benötigt wurden. Und hier sind wir jetzt 6 Takte schneller. Dadurch, dass wir weniger Blockaden haben aufgrund eines Write after Read Hazards zum Beispiel, wie es jetzt hier der Fall gewesen ist. So, damit komme ich wieder zu 98. Ne? So. 97 war also das Beispiel. Gut, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Vergleich Thomas-Solo-Algorithmus zu Scoreboarding. Der Vorteil von Thomas-Solo ist also, durch diese Technik des Registerumbenennens kann ich also Write after Write und Write after Read direkt ja, vermeiden. Also das konnte Scoreboard in dem Sinne nicht. Scoreboard lebte damit, aber es beseitigte bzw. es sorgte dafür, dass keine negativen Auswirkungen kommen. Und jetzt gibt es diese Hazards in dem Sinne gar nicht mehr. Und ja, ich habe auch noch eine Technik, diese abkürzenden Datenpfade bei der Ergebnisauswertung. Das ist also das mit diesem gemeinsamen Datenbus. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Forwarding. Und dadurch stehen allein durch diese Maßnahme bereits einen Taktzyklus früher die Ergebnisse zur Verfügung. Der Nachteil von Thomas-Solo, das Ganze ist noch komplexer, erfordert mehr Hardwareaufwand, kein Fleiß ohne Preis, wenn Sie so wollen, also ich muss dafür zahlen, in Form einer komplexeren Kontrolllogik. Und ich habe hier diese assoziative Speicherung. Assoziative Speicherung heißt also, dass ich sozusagen einen Schlüssel über diesen gemeinsamen Datenbus verbreite und der Schlüssel ist die Funktionseinheit, die das Ergebnis erzeugt. Und das macht halt die Funktionseinheiten, wenn Sie da reinlauschen, noch ein bisschen komplexer. Gut, aber dafür ist der Gewinn natürlich ordentlich gegenüber Scoreboard und deswegen ist das ist auch der Grund, weshalb heutzutage alle Architekturen von modernen Mikroprozessoren solche Thomas-Solo-ähnlichen Lösungen verwenden. So, also das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Manchmal frage ich immer ganz gern so Vor- und Nachteile. Ne? Und jetzt für die Prüfung, also das ganze Beispiel müssen Sie natürlich nicht auswendig lernen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass Sie dieses Beispiel da mal durchgehen, ne? Im stillen Kämmerlein, und dann verstehen Sie auch richtig, wie es da funktioniert. Und ja, und dann müssen Sie mir halt qualitativ mal erklären, wie der Thomas-Solo da funktioniert. Und was da auch beispielsweise die Verbesserungen eben sind gegenüber dem Scoreboard. So, damit haben wir eigentlich schon einen wichtigen Meilenstein in der gesamten Vorlesung geschafft. Diese dynamische Befehlsausführung. Und wir kommen jetzt zum anderen Thema. Mensch, bin ich heute schnell? Oder ja, ich habe eigentlich nur dieses Beispiel. Ich habe irgendwie gedacht, ich brauche bloß dieses das Beispiel, wird wieder so lange dauern. Aber warum eigentlich? Sie kennen das ja alles jetzt schon und haben das verstanden.
Tatsächlich habe ich jetzt nur noch vorbereitet für mich, aber den Cache, den kann ich auch noch ein bisschen ad hoc machen. Also wir gehen jetzt als nächstes über und betrachten mal, gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, quantitativ zu berechnen, was denn die optimale Anzahl an Pipeline-Stufen ist, ne? Die optimale Pipeline-Tiefe. Wir haben jetzt so also viel von Pipelines gesprochen, über Risk-Architekturen. Und da gibt es und jetzt die folgenden 5, 6 Folien, ein bisschen Tafelarbeit, versuche ich mal mit Ihnen drei Modelle vorzustellen, ja, die einen ein Werkzeug an die Hand geben, um so eine optimale Pipeline-Tiefe da auszurechnen. Das habe ich mir alles nicht selbst ausgedacht, sondern aus einem Artikel 2007 in der CT. Naja, Sie sehen schon, die lese ich da ab und zu mal ganz gern, wobei manche Dinge blätter ich da einfach noch durch. Sie können schon wahrscheinlich ahnen, wenn Sie die Zeitschrift kennen, wo ich immer gern hängen bleibe, Prozessorgeflüster und so weiter. Na. Der Rest. Zurzeit gibt es immer so viel seit Monaten, so viel über mobile Sachen und ich bin froh, dass ich telefonieren kann. Das interessiert mich ja alles gar nicht mehr so. Also, der Artikel ist der von einem Herrn Christian Siemers. Und ich glaube, der ist mittlerweile sogar Gatter und Pipelines. Einfach im Netz abgreifbar, wenn nicht. CT 2007. Heft 8. Oder aber die andere Variante, das hatte ich noch gar nicht gesagt, ist Stud-on. Stud-on kennen Sie ja, ne? Ich ab und zu lege ich auch mal ein Stud-on was bereit und im Stud-on gibt es also auch ein Verzeichnis bei uns am Lehrstuhl zur Vorlesung Rechenarchitektur und da liegt der Artikel vor als PDF. Dann können Sie ihn einfach da rausziehen. Ja, sage ich Ihnen gleich. Ich hoffe, das funktioniert auch noch. Ich muss das auch nochmal schützen, den Bereich eben genau aus solchen Gründen, weil ich diese Artikel dann da verteile. Ja, die darf ich zum Beispiel natürlich nicht auf die Webseite setzen zur Rechenarchitekturvorlesung, sonst gibt es Ärger. Und ich habe mich also mal erkundigt bei uns bei der Universitätsleitung, Universitätsverwaltung. Ich muss das also nochmal extra Passwort schützen. Und zwar ist das Passwort ist RA underline Wintersemester. Nachdem ich es nicht geändert habe bisher, müsste es einfach in den letzten 2 Jahren Wintersemester 11, 12 sein. Wenn es nicht funktioniert, schreien Sie, schreiben Sie mir eine E-Mail. Dann habe ich es vielleicht doch mal geändert. Oder Sie probieren dann einfach mal WS 12, 13. Okay. Diese Aufzeichnungen, die sind ja bloß uniintern, ne? Nicht, dass ich jetzt hier in der Welt da irgendwelche Passwörter verteile und nachher steht dann der Heise Verlag vor der Tür und überzieht mich dann mit einer Schadensersatzforderung. So, gut, also dann schauen wir uns das doch mal an. Diese drei Modelle, die da vorgestellt werden. Diese drei Modelle, die haben das Ziel, sowohl die Architektur als auch die Technologie zu berücksichtigen. Das sind immer zwei Dinge, die man fein unterscheiden muss. Und das eine, ich gebe mir mal ein Beispiel, was heißt Technologie, was ist Architektur? Ich kann einen Prozessor schneller machen, rein durch eine Technologie. Wie? Dadurch, dass ich einfach kleinere Strukturgrößen verwende. Das heißt, ich lege einen neuen Prozessor auf und gehe von, jetzt haben wir 22 Nanometer auf die 15 Nanometer. Ja, und das wird jetzt auch der, und das andere ist die Architektur. Das heißt, ich lasse die Technologie so, wie sie ist. Die Schaltungen, die einzelnen Transistoren werden nicht kleiner, aber ich habe irgendeine clevere Idee, wie ich meine Architektur ändere. Zum Beispiel, ich führe einen Cache ein, ja, oder ich ändere den Cache, die Cache-Organisation. Und dadurch wird auch meine Abarbeitung beschleunigt. Und die zwei Dinge, die stehen also immer an, wenn ich beispielsweise mehr Leistung erzielen will. Die Technologie, das ist das, was uns mehr oder weniger die Physiker, ja, die Halbleiterhersteller an die Hand geben. Die schaffen es halt nach wie vor, immer kleinere Strukturen da zu erzeugen. Und die Architektur, wie der Name schon sagt, das ist das, was die Informatiker, also die Rechnerprozessorarchitekten oder Systemarchitekten eben schaffen. So, das Modell 1 berücksichtigt jetzt noch nicht die Technologie, sondern nur die Architektur. Ja. So, und generell kann man sagen, ja, so ein mathematisches Modell wird sich immer schwer tun, tatsächlich die realistische Wahrheit zu ergreifen, sei denn, oder abzudecken, sei denn die Realität ist trivial und, oder recht einfach. Deswegen ist so ein Modell dann auch immer erstmal so eine Pi mal Daumenlösung. Mir hat mal jemand gesagt, solche Modellierungen, das hat mir ganz gut gefallen, der Satz ist insofern wichtig, dass ich von Anfang an nicht zu viel falsch mache, weil ich dann am Modell schon mal sehen kann, wo denn da eventuell Lücken sind. Wenn im Modell schon mal herauskommt, dass ich 3 Größenordnungen oder was weiß ich noch mehr hinter der Leistung herauskommen werde, die ich eigentlich will, und ich habe vielleicht sogar noch vereinfachende Annahme im Modell gemacht, na, ich glaube, dann brauche ich es gar nicht mehr realisieren. Ne? Dann hat mir meine theoretische Untersuchung gesagt, lass mal besser die Finger davon, das wird nichts. Also so muss man das sehen. Und dieses Modell hier jetzt betrachtet auch in Anführungsstrichen nur Leistungseinbußen aufgrund einer Sprungvorhersage. Datenhazards und solche Dinge sind nicht berücksichtigt. Man könnte natürlich das Modell jetzt dann dahingehend erweitern. Aber nicht ganz trivial. Also nehmen wir erstmal an, in diesem Modell 1, die mittlere konstante Ausführungszeit für einen durchschnittlichen Befehl sei groß T. Dann kann ich sagen, wenn ich S-Stufen habe, ne, dann teile ich das eben, schaffe ich das ja mit der Rate her, das haben wir ja gesehen, dann ist bei einer Pipeline mit S-Stufen die mittlere Ausführungszeit pro Befehl, nicht tatsächlich von einem einzelnen Befehl, aber im Durchschnitt gesehen, T durch groß S. Ne. Analog zur Folie 22, ich gehe da nochmal kurz drauf. Ne. Das ist die, wo wir den Speedup hergeleitet haben. Bei K-Stufen ist der maximale Speedup K. Könnte es sein, dass auf den Folien bei Ihnen 90 steht. Ne? Ich glaube, ich habe da irgendwie was geändert. Ich glaube, ich habe gestern auch noch irgendwas ändern müssen da an der Stelle. Hier sind wir. Also Folie 22, weiß nicht, steht auf Ihren Folien? Steht da?
Folie 20.
20, ja, das muss also 22 heißen dann. Ja. Okay. Ja, da gibt es natürlich viele Faktoren, die dem Ganzen entgegensprechen. Das haben wir jetzt schon kennengelernt. Sprunghazards, Pipeline-Hemmnisse aufgrund von Sprungbefehlen. Wie können wir jetzt versuchen, das auch in einem mathematischen Modell zu berücksichtigen? Dazu schauen wir uns mal Folgendes an. Die Berücksichtigung, wir führen jetzt sozusagen eine Wahrscheinlichkeit hier ein, dafür, ob gesprungen wird oder nicht. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Sprung falsch vorhergesagt wird, über alle Instruktionen sei mal klein b. Und wenn jetzt hier da zum Beispiel steht b gleich 0,01, steht zwar jetzt hier nicht da, aber ich nehme das jetzt mal hier an, weil dann kann ich irgendwie einfacher rechnen, um Ihnen das klar zu machen, was das jetzt hier bedeutet. Steht nämlich dann auch im Artikel von Siemens so drin, plötzlich taucht er da auf, aha, bei der Wahrscheinlichkeit von b, klein b gleich 0,01, ist die richtige Sprungvorhersage 0,95. Da haben wir gedacht, wie, was? Welchen Zirkelschluss macht der jetzt hier? Und habe da ein bisschen gerechnet und bin dann auch auf den Wert gekommen. Also, sagen wir mal, sei B, und das ist jetzt hier Ergänzung zu Folie 100, sei klein b 0,01, also eine Wahrscheinlichkeit für das heißt, bei 100 Instruktionen, und zwar beliebige Instruktionen, das ist nicht festgelegt auf Sprunginstruktionen, bei 100 Instruktionen besteht. Eine Falschvorhersage bei den Sprungbefehlen. So, jetzt gehen wir davon aus, wie viel von diesen 100 Instruktionen sind denn tatsächlich Sprungbefehle? Das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt, das ist eigentlich eine wichtige Information. Solche Sprungbefehle kommen, gibt es also empirische Untersuchungen, nahezu, ich kann es fast kaum glauben, aber es ist so, nahezu jeder fünfte Befehl ist ein Sprungbefehl. Das heißt also, wir hätten jetzt 20, von daher können Sie vielleicht verstehen, dass es sich wirklich lohnt, so einen Aufwand zu betreiben für diese ganzen Sprungvorhersagetabellen und so weiter, dass man wirklich versucht, da beim einzelnen Sprungbefehl noch ein paar Prozent mehr rauszuholen, weil über die gesamte Masse rechnet sich das dann wirklich richtig. So, die Häufigkeit 20% Sprungbefehle. Häufigkeit 20% Verzweigungen. So, jetzt muss man ein bisschen rechnen. Das heißt also, wenn ich jetzt auf diese 100 Instruktionen da mich mal konzentriere, sind, also folgt, sind von 100 Instruktionen 20 Sprungbefehle bei 20%. Sind 20 Sprungbefehle. Und von denen 20 ist jetzt wiederum genau einer falsch, wenn klein b gleich 0,01 ist. Weil wir gesagt haben, einer von 100 Instruktionen global betrachtet, welche Instruktionen es auch immer sind, ist, haben wir falsch vorhergesagt. Bei 100 Instruktionen haben wir einen Sprung falsch vorhergesagt. Egal, ob, das heißt nicht, dass alle 100 Sprungbefehle waren, ne? Sondern von diesen 100 waren eben nur 20 Sprungbefehle. Also heißt das, von wie viel von den 20 sind dann tatsächlich falsch? Also wir hätten hier 100 Befehle und von denen sind 20 Sprungbefehle, sind da irgendwie verteilt, ne? Oder irgendwo innen drin gibt es da Jump 1 und Jump X und da ist der letzte Jump 20 und einer von denen ist falsch. Weil ich insgesamt von den 100 nur einen falsch vorhersage. Das ist, hat ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen, oh gut, das ist ja bloß interne Aufnahme. Herr Siemers hätten es ein bisschen besser erklären können, finde ich. Okay, also heißt es, einer von 20 ist falsch. Einer von 20 Sprungbefehlen ist falsch. Damit haben wir eine 19 sind richtig, 19 Zwanzigstel richtig, also habe ich eine Sprungvorhersage, die Trefferquote von 95%.
und 5% Fehlrate. Okay, und damit bin ich dann in einem vernünftigen Bereich, also was man praktisch eben tatsächlich schafft. Und ja. So, mache das jetzt halt auf eine Gesamtanzahl von Instruktionen bezogen, diese Wahrscheinlichkeit, um besser ausrechnen zu können, welche Strafgebühr in Anführungsstriche ich zahlen muss, wenn ich falsch vorhersage. Und die Strafgebühr, die sei S minus K, wobei K von 1 bis S läuft. Das heißt, ich habe jetzt S-Stufen und irgendwo, ja, in diesen S-Stufen sitzt eine Stufe, zwar ziemlich weit hinten ist das, die mir dann sagt, welche, ob ich jetzt hätte springen müssen oder nicht, ab der ich dann weiß, dass gesprungen werden hätte sollen oder nicht. Und das ist normalerweise dann die Ausführungsphase, also eine der arithmetischen Rechenwerke, die einen logischen Vergleich gemacht hat, indem die bei einem bedingten Sprung, in dem dann geklärt wurde, ob die Bedingung erfüllt ist oder nicht. Okay. So, und wenn das jetzt, machen wir mal ein Beispiel, angenommen, S groß S wäre gleich 23 und wir hätten also, wir hätten 23 Stufen und in der fünften von hinten, das ist dann K, wird entschieden, ob gesprungen werden muss oder nicht, dann ist es also die 18. Stufe und dann sind alle Befehle, die vorne davor sind, eventuell falsch, falls ich falsch vorhergesagt habe. Also wie viel, dann ist klar, wie viele Zyklen ich warten muss, nämlich S minus K Zyklen, weil die müssen alle raus, bis endlich wieder ein vernünftiger Befehl kommt, der tatsächlich dran gewesen wäre. Okay, verstehen? Und so ergibt sich diese Formel. Die tatsächliche mittlere Ausführungszeit, die ist also T durch S, T wäre die gesamte. Wir machen S-Stufen. Durch die S-Stufen werden wir S mal schneller im Idealfall. Das bleibt erhalten, sofern wir alle Sprünge richtig vorhersagen und unsere Pipeline nie irgendwie einen falschen Befehl hat. Aber leider hat sie das. Und zwar bei B gleich 0, klein B gleich 0,01, hat sie einen von 100 leider falsch. Und dafür müssen wir zahlen. Und zwar mit was müssen wir zahlen? Mit zusätzlichen, deswegen steht hier Plus, S minus K Wattezyklen. Okay, das ist also jetzt die formelle Erklärung, ja, für die Gültigkeit dieser Formel, wenn man eben jetzt berücksichtigen will, dass die Architektur unter Umständen Sprünge falsch vorhersagt. Technologie ist noch nicht berücksichtigt. Ja, dann schauen wir uns das mal hier eben an. Dann kann man sich jetzt also, das ist die Zeit, wenn man sich dann den Durchsatz ausrechnen will, dann ist das also 1 durch diese Zeit und der Durchsatz ist dann eben der Gewinn, den ich kriege gegenüber einer Architektur ohne Pipeline, die dann eben T-Einheiten braucht. Ja, und das sieht man jetzt also, bei B gleich 0,2 bringt es eigentlich gar nichts, hier 25 oder 30 Stufen zu machen in meiner Pipeline, weil ich bin eigentlich bloß damit beschäftigt, ständig die Pipeline wieder zu leeren. Ja, weil ich so häufig falsch vorhergesagt habe, dass viele Stufen überhaupt keinen Gewinn bringen. Ja, das heißt also, ich muss mindestens, also das sieht man hier so die Kurven, wenn ich tatsächlich vorhätte, meine, und die Anzahl der Stufen ist ja Maß dafür, für einen Takt. Ja. Also, weil von einer Stufe zur anderen Stufe wird jeweils Information immer gespeichert und das entscheidet dann über die Taktlänge. Ist das noch klar oder habe ich jetzt mal geredet? Und zwar, komm, ich mache nachher auch nochmal vielleicht ein Bildchen. Also ich habe doch da immer diese Pipeline-Register. Hier eine Stufe, Stufe J und dann kommen da wieder meine Pipeline-Register. Und die Zeit da dazwischen, die bestimmt die Laufzeit da dazwischen, die bestimmt meinen Takt.
Und wenn ich eben kein Pipelining habe, dann laufe ich von der ersten bis zur letzten Stufe durch und habe eben nur am Ende, am Anfang und am Ende muss ich ja die Register mal irgendwie befüllen. Habe also einen ziemlich langen Pfad und habe damit einen geringen Takt. Das ist auch eine Architekturmaßnahme. Ich kann jetzt als Architektur nämlich vorsehen, ich hack da sozusagen immer dazwischen, bums, mache da ein neues Pipeline-Register, verkürzt damit den Pfad und verkürzt damit den Takt. Verstehen Sie? Also aus einem langen Schaltnetz mache ich mehrere kleine Schaltnetze, die alle mit Pipeline-Register untereinander getrennt sind. Und dann muss ich nur von einem Register zum anderen immer speichern. Und damit verkürze ich den Datenpfad und kann damit den Takt erhöhen. Das ist auch das, was man jahrelang gemacht hat. Na, die sind bis auf 32 Stufen sind die da gegangen bei den Intel Pentium-Prozessoren. Und wenn ich jetzt aber eine ganz schlechte Sprungvorhersage habe, mit B0,2 nützt mir das überhaupt nichts, weil ich kann da viele Stufen einbauen. Wie ich gerade sagte, ich bin eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Stufen bloß wieder zu leeren. Ja. Also das heißt, wenn ich 25 bis 30 Stufen haben will und damit eine anständige Verbesserung, brauche ich mindestens eine Vorhersagbarkeit von B gleich 0,02, weil sonst laufe ich hier gleich in die Sättigung. Das ist die Aussage von diesen Bildchen und von diesem Modell. Okay. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und wir wollen auch noch die Technologie jetzt mit berücksichtigen. Eben, da hätte ich ja, müsste ich das Bildchen da hätte ich ja sowieso malen müssen. Und jetzt berücksichtigen wir eben auch noch die Pipeline-Register. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb die Schaltkreise, weshalb man zum Multicore kam, warum das Ganze vom Energetischen auch irgendwann mal nicht mehr zu vertreten war, weil diese vielen, vielen Register, die ich in so einer Pipeline da habe, ja auch nochmal nicht nur Zeit, was wir jetzt in dem Modell hier noch berücksichtigen, sondern auch noch Energiekosten. Und das war mit ein Grund. Und dann noch die Taktschraube sowieso erhöhen. Also das lief irgendwann mal eben aus dem Ruder. Aber dazu kommen wir dann auch noch zur Motivation von Multicore. So, jetzt schauen wir uns mal also dieses Modell 2 da noch an. Und Berücksichtigung also jetzt der Pipeline-Register. Und das erfordert Speicherzusatzkosten, das ist dieses C. Also ich mache es mal nochmal hin. Ich hätte hier also meine einzelnen Stufen. Dazwischen sind irgendwelche Gatter. Und da dazwischen, diese Gatter machen Befehl holen, machen dekodieren, machen Operanten holen, ausführen und so weiter. Na, das wäre jetzt hier also beispielsweise Befehl holen. Dann haben wir hier wieder, und das sind also unsere Pipeline-Register, so wie ich es gerade eben hingemalt habe. Und die werden also alle von einem gemeinsamen Takt gespeist. Und Sie haben ja schon gesehen, es können viel sein. Ne? Allein für dieses Forwarding müssen die ganzen Zwischenergebnisse dann mal mitgeschleppt werden. Das ist also nicht bloß, dass die Instruktion und die einzelnen Operanten da drin stehen, sondern da kann auch viel mehr dazu kommen. Hier sind also auch wieder irgendwelche Gatter. So. Und jetzt, das wäre Befehl holen, das hier wäre dekodieren und so weiter. Und jetzt muss dieses C, jetzt kommt nochmal ein zusätzlicher Faktor C hinzu. Zeitlicher Faktor C. fürs Speichern. Das heißt, also was man jetzt in einer Phase braucht, ohne Pipeline, ja, hätten wir hier eine Zeit von T gebraucht, groß T. Und jetzt für eine Pipeline hier, haben wir gesagt, brauchen wir T durch S. Wir gehen davon aus, dass wir das hinbekommen, dass die Stufen alle gleich lang sind. So, und dann kommt eben jetzt aber noch für dieses Speichern dann noch was dazu. Ups. Und das ist dann eben plus C. Okay. Und so kommt diese Formel hier zustande. Das heißt also, wenn ich hier nochmal zurückgehe, hier hat man, wenn ich das Ts jetzt hier rausmultipliziert, Ts mal 1 plus S minus K mal B, nichts anderes steht hier auch, bloß dass jetzt noch dieses C dazu kommt, plus C. Und das 1 plus S minus K mal B ist genauso wie hier 1 plus S minus K mal B. So, und jetzt kann man hier nochmal ein bisschen umformen. Und zwar sowohl dieses C als auch das T sind ja Faktoren, die Technologie berücksichtigen. Ne? Oh, das kann ich vielleicht auch nochmal hier hinschreiben. T und C das sind die Technologiefaktoren oder Technologieparameter. Und was ist der Architekturparameter in dieser Gleichung und in dieser Formel? Das ist der, wo ich sozusagen Gehirnschmalz reinstecke, um besonders gut vorherzusagen, ob gesprungen werden soll oder nicht. Das ist B, das ist klein b. Das heißt, klein b ist der Architekturparameter. Das heißt, vorher hatte ich ein und S wäre auch nur einer, gut, S will ich ja optimieren, das will ich ja rausbekommen. Und also vorher war in der Formel, wenn man so will, war T dann natürlich auch schon Parameter, aber abhängig, also damit war die Technologie auch schon mit drin. Aber hier konnte ich ansetzen, was ich will. Also das war nicht weiter jetzt hier miteinander korreliert. Die Zeit fürs Rechnen und die fürs Speichern. So. Und jetzt machen wir Folgendes, also hier ist jetzt im Verhältnis C zu T ist die Technologie enthalten. Wie clever mache ich das Speichern und wie clever mache ich die Verarbeitung. Die Verarbeitung ist ja hier die reine Logik, ja, und die Laufzeit. Wenn ich natürlich schnellere Gatter habe, dann bin ich hier eben auch schneller in der gesamten Berechnung. Ja, also die Architektur, die Wahrscheinlichkeit für die falsche Sprungvorhersage ist halt B. Okay. Dann forme ich das Ganze hier da einfach um, und zwar so, dass ich diesen Parameter C durch T isoliere. Nur das geht ganz einfach, indem ich hier einfach 1 durch T rausziehe. Dann bleibt hier 1 durch S übrig. Scharf hinschauen, plus C durch T. Also den dahinter, den koppel ich einfach ab, ne? Mal 1 durch 1 plus S minus K mal B. Und hier ziehe ich T raus, also ja klar, bleibt also 1 durch S übrig und C durch T. Ja, wenn ich einfach aus der vorderen Klammer hier groß T rausziehe. So, und jetzt, was ich nicht mache, was der Siemens auch nicht gemacht hat, einfache Übung, wenn ich jetzt rausbekommen möchte, also das ist schon mal eine Funktion, die wird C durch T, ja, und ich will also hier jetzt eine optimale Anzahl an Stufen herausbekommen. Also es wird eine Funktion sein, die aufgrund dieser gebrochen reziproken Werte hier nicht mehr linear verlaufen wird, sondern die wird irgendwie ja, so so parabelähnliches Verhalten haben. Also kann ich die optimale Anzahl an Pipeline-Stufen ausrechnen. Und zwar, ich versuche also diesen Wert hier für das Maximum zu bestimmen. Für diesen maximalen den Durchsatz zu maximieren. Was tun? Also muss ich diese Funktion hier nach S ableiten. Was wir jetzt nicht machen, das haben Sie in dem Gymnasium schon gemacht. Wäre mal eine schöne Übung. Könnte ich auch mal gleich wieder machen. Also man müsste das jetzt nach S ableiten und dann die Nullstelle suchen. Und dann stellt sich heraus, dass das hier rauskommt. Gut, nehmen wir mal so hin. Also die Wurzel aus 1 durch b minus k in Klammern mal t durch c. Und dafür gibt es natürlich dann auch einen schönen Funktionsverlauf und den sehen wir hier. Und das ist jetzt, das habe ich noch gar nicht gesagt gehabt, hier diese Kurve ist für k gleich 1 und s ist hier unten, das ist für k gleich 1 und für verschiedene b und t, was war jetzt für t angenommen, also auch irgendein fester Wert. Hätte ich vielleicht auch nochmal raussuchen sollen, das habe ich selber mit GNU-Plot gemacht. Okay, gut, das hier ist jetzt aus dem Papier von Siemens direkt herausgenommen. Und was sehen wir jetzt da? Also wir sehen die verschiedenen Kurven. Hier sind jetzt auch, also C wurde jetzt hier wieder fest auf 0,2 festgelegt. Und dementsprechend ändert sich dann also T, wenn ich C durch T gleich 0,01 habe. Und das Ganze ist jetzt hier für eine relativ schlechte eigentlich Wahrscheinlichkeit von B gleich 0,1 mal gezeigt. Also 10 von 100 Vorhersagen sind tatsächlich falsch. Also von 100 Instruktionen habe ich 10 mal falsch vorhergesagt. Aber was sieht man? Naja, man sieht, also da jeweils ist das Optimum. Heißt also, wenn das Verhältnis von C zu T gleich 0,01 ist, dann nehme ich am besten hier 24 Pipeline-Stufen. Und jetzt gucke ich halt in meinen Technologieprozess rein, was könnte ich denn da erreichen? Und je nachdem kann ich mit der Kurve hier schon mal eine ungefähre Ahnung dafür bekommen, bei fester Cleverness meiner Sprungvorhersage, was denn die optimale Anzahl an Pipeline-Stufen sein wird, um meinen Durchsatz zu optimieren, um also nicht viele Pipeline-Stufen, den Vorteil vieler Pipeline-Stufen dadurch wieder zu verlieren, dass ich bei Falschvorhersagen zu viel rausräumen muss und dann eigentlich nichts mache. Also die Pipeline dann wieder idle sozusagen laufen lassen. Okay, und naja, was man hier auch noch sehen kann, man kann es auch so interpretieren, wenn C zu T gleich 0,01 ist, dann muss T einen recht großen Wert haben. Das heißt also, das Speichern kostet weniger im Vergleich zum Rechnen. Das heißt also, die Pfade hier drin werden wieder ein bisschen länger sein. Also macht es Sinn, die Leistung dadurch wieder zu steigern, indem ich in diese Pfade bestimmte Pipeline-Register, wieder mehr Pipeline-Register einbaue. So ist die Interpretation. Okay. Noch nachvollziehbar? Okay, gut. Also wenn ich Sie noch nicht abgehängt habe, dann würde ich nämlich jetzt glatt nochmal eins draufsetzen, was die Technologie betrifft. Und zwar, ja, hier haben wir jetzt einfach gesagt, C ist 0,2. Was sind denn da realistische Werte für C durch T? Ne? Ich habe gesagt, ich gucke halt einfach in meinen Prozess da rein und dann kann ich mir C zu T ausrechnen. Das kann man nochmal ein bisschen genauer machen. Und zwar, das ist dann im Modell 3 erfolgt. Noch realistischer, welcher Wert ist denn sinnvoll für C durch T? Und dazu muss man wissen, man verwendet zumeist bei diesen Entwürfen NAND-Gatter mit einem sogenannten Fan-Out von 4. Das heißt also, dass ich maximal 4 Zellen, 4 Ausgangszellen vom Ausgang einer Zelle treiben kann. Noch richtig geredet, also beziehungsweise, ich habe richtig geredet, da haben Sie mich verstanden. Also der Ausgang hier von so einer NAND-Gatter, das ist also der Fan-Out, der reicht aus, um eine 1 auf 4 Aufteilung zu machen. Und jetzt habe ich hier wieder neue Gatter. Und dieser eine, der Ausgang einer Gatterzelle kann 4 Eingänge von nachfolgenden Zellen treiben. Ansonsten ist das Potenzial zu schwach. Das ist also gemeint, dass man da so ein F-Fanout von 4 benutzt, solche Gatter. Ein größerer Fanout ist ungünstig, denn sonst müssen am Ausgang zu viel Ladung muss transportiert werden, aber das Ganze wieder langsamer. Und noch was, die Anzahl der Eingänge wegen der seriellen Schaltung der NAND-Gatter im Endkanal kann auch recht groß werden. Dann ist eine lange Verzögerung gegeben. Dadurch wird dann auch die Latenzen zu groß. 10 Minuten habe ich noch, dann könnte ich mir das noch dann nochmal aufzumalen. So, ja, wie sieht denn so ein NAND-Gatter aus? Ich muss jetzt noch mal ein bisschen Digitallogik hier mit einbauen. Ich beschäftige mich auch mal ganz, mich interessiert auch ganz gerne für die Technologie von Schaltkreisen. Und da hätte ich hier also, oh Gott, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir hier da genügend Platz haben. Bei CMOS habe ich ja immer einen P-Kanal-Transistor und einen N-Kanal-Transistor. Ja. Das hier, wenn alles P-Kanal-Transistor, das sieht man dann durch so ein Bubble da dran, wie wenn das so ein Inverter-Signal wäre. Und jetzt kommen da die 4 Eingänge hier eben rein. I1, I2, I3, I4. I1 geht da dran, I2 geht da dran, I3 geht hier dran, I4 geht hier dran. So. Die vereinen wir alle, die sind alle parallel geschaltet, die P-Kanal-Transistoren. Da ist der Ausgang. So, und jetzt wird es ein bisschen eng. Alles, was hier parallel geschaltet ist, ist im N-Kanal invertierend dazu. Das heißt, was hier eine Parallelschaltung ist, ist im Endnetz eine Serialschaltung. Das heißt, die 4 Transistoren, das sind jetzt N-Kanal-Transistoren. Und jetzt ein bisschen kleiner mal. Ups. So, da ist die Masse. Haben wir es gerade noch geschafft. 1, 2, 3, 4. Und die muss ich jetzt noch richtig verdrahten. Den führe ich hier hin. Den Zweier führe ich hier hin. Den Dreier führe ich hier hin. Und den Vierer führe ich hier hin. So, damit es endgültig übersichtlich geworden ist. Ne? Also, vielleicht mache ich es mal bunt. Da noch. So, also ich pack die da einfach ab. Ne? Also das, sowohl I1 muss zu einem P-Kanal und zu einem N-Kanal-Transistor gehen. I2 muss zu einem P-Kanal und zu einem N-Kanal-Transistor gehen und so weiter. Was ich Ihnen ja nicht zeigen will, ist diese lineare Kette. Das heißt, wenn der jetzt hier die auf Ausgang 0 schalten will, dann müssen alle 1 sein. Und alle 1 heißt, der macht zu, der macht zu, der macht zu, der macht zu. Die Verbindung hier, das sollten wir vielleicht auch noch hinmalen, zu VDD, zu logisch 1, das da unten ist Ground, ist abgeschnitten und die machen ja alle auf und machen eine Verbindung zur Masse. Und wenn ich jetzt einen 8-End-Gatter habe, dann brauche ich 8 Transistoren in Reihe und das macht das Ganze träge. Das ist der Grund, weshalb man mehr wie 4 eigentlich nicht nimmt. Da ist es günstiger, lieber 2 Vierer-Nand-Gatter zu nehmen und die nochmal im Nachhinein zu verschalten. Das ist schneller, als wie so ein Gatter zu bauen. Okay. Gut, also das war nochmal ein kurzer Ausflug in die Digitaltechnik. So, um jetzt einen Kompromiss zwischen erzielbarer Geschwindigkeit und Komplexität beim Pipeline-Design zu erzielen, nimmt man häufig sogenannte 11F04-Designs. Das heißt, 11 NAND-Gatter mit einem Fan-Out von 4. Das mache ich jetzt nicht mehr hin, sondern das, weil sonst wäre es, denken Sie endgültig, jetzt ist es übergeschnappt. So, das bedeutet, von einer Pipeline-Stufe zu der anderen habe ich 11 NAND-Gatter, maximal 11 NAND-Gatter nacheinander kaskadiert. Ich kann durchaus mehr haben untereinander, aber nicht mehr als 11 kaskadiert. Und alle NAND-Gatter haben ein Fan-Out von 4 oder nicht mehr als 4. Und unten drunter wird es dann, warum 11? Naja, es wird schwierig. Es wird insofern schwierig, weil ich muss ja auch noch Befehl holen. Ne? Vorhin stand da, steht ja noch hier, Befehl holen, Befehl dekodieren. Und dann will ich da immer noch mit der Hacke reinhauen und nochmal neue Pipeline-Register reinsetzen. Da muss ja am Ende noch so viel übrig bleiben an Logik, dass ich da noch was halbwegs Vernünftiges machen kann. Dass da tatsächlich Befehl holen rauskommt und dekodieren. Mit einem einzelnen NAND-Gatter würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ne? Also muss ich schon ein bisschen mehr bieten. Und es gibt dann eben solche Designs. Und da gibt es jetzt eine Daumenregel für die F04-Gatter, was ich in Nanosekunden erzielen kann. Ich will jetzt praktisch eine Abschätzung machen für das Groß-T. Was kann ich denn für Groß-T eigentlich erzielen? Deswegen mache ich jetzt diesen ganzen Aufwand hier. Und die Daumenregel lautet, Gattenzaun, das ist also die Zahl, F04 mal 0,4 mal Technologie in Nanometer, ergibt mir ungefähr die Nanosekunden, um von hier nach hier zu laufen. Mit anderen Worten, ein Reziprokwert davon gibt mir die Taktfrequenz, die möglich ist. Ja. Und das wäre jetzt hier, also so ältere Werte hier noch, P4, Pentium 4, der hatte also tatsächlich ein 8F04-Design. Wenn man sich 8 mal 0,4 nehmen, der Wert ist konstant, mal die Technologie, das waren 90 Nanometer, und da kommen ungefähr 3,4 GHz raus, und das hatte auch dieser Pentium, so ungefähr. Und beim Athlon waren es mal 2,5, von AMD, die hatten halt mehr gemacht in dem Sinne, in einer Pipeline-Stufe, weil sie sich 11 Gatter, die man maximal nacheinander zusammenschalten kann, gegönnt haben. Beim Cell-Prozessor, ich nehme jetzt den Cell-Prozessor hier raus, weil den auch der Siemens dann hier verwendet hat, der hat ein 11F04-Design und das ergibt dann ein Verhältnis von C zu T durch 0,016. Jetzt kann man sich also wirklich ausrechnen, was da für C zu T rauskommt. Also wenn man das Speichern hier berücksichtigt, das hat er jetzt eben auch nicht mehr gemacht, aber jetzt kann man sich dann vorstellen, dass man das irgendwo aus der Beschreibung des Halbleiterherstellers diese Zahl bekommen kann. Und B, die Sprungvorhersage bei der Cell-BE-Architektur, die war nicht so toll mit 0,073. Das lag daran, dass die nur statische Sprungvorhersagen konnten. Sie konnten keine dynamischen Sprungvorhersagen. Bei Cell ist ja eigentlich klar, von was ich rede. Das ist mittlerweile schon im Industriemuseum gelandet. Leider ist so eine schöne, herrliche Architektur. Mir hat sie echt gefallen. Die ist also in der PlayStation 3 drin, wird aber von IBM schon seit ein paar Jahren nicht mehr weiter gepflegt. Die stellen halt nur noch welche her. Die wird dann in der PlayStation 3 verbaut, aber ansonsten ist es abgekündigt, also wird nicht mehr weiterentwickelt. Gut, und da weiß man eben auch, dass S minus K gleich 18 sein muss. Woher weiß man das? Naja, hat aber schon im Handbuch nachgeguckt, dass ich 18 Wattetakte bei einer falschen Vorhersage, da muss ich zahlen. Jetzt ist die Frage, wie viel kann ich denn da noch dazu spendieren, damit noch was halbwegs Vernünftiges rauskommt? Dazu gehe ich dann eben in meine Formel und setze für S minus K eben 18 ein, rechne das Ganze durch. Also hier, was ist da für dieses K, setze ich dann da, muss ich S minus K hier einsetzen, dann entsprechend umformen. Und dann komme ich auf 23. Und das war tatsächlich also die Zahl der Pipeline-Stufen, die man beim Cell-Prozessor verwendet hat. Und das gilt im Prinzip aktuell die optimale Stufenzahl für Mikroprozessoren bewegt sich so zwischen 15 bis 25. Und hier sieht man dann auch nochmal diese Kurven wieder jetzt für verschiedene Sprungvorhersagequalitäten, klein b gleich 0,073. Das entspricht also dem Cell-Prozessor.
Und das sind hier diese 23 Stufen und es entspricht diesem 11F04 Design. Wenn ich ein 12F04 Design hätte, dann würde ich hier eine 12 einsetzen, würde eine breitere Zahl T bekommen. Dadurch wird C durch T kleiner. Und wenn C durch T kleiner wird, hopsa, hier eingesetzt, dann wird auch dieser Wert hier kleiner und damit auch die Anzahl der Stufen. Und ich rutsche hier nach links. Gut. Unter 11F04 hat man dann auch stromhungrigere Designs verwendet. Das heißt, die konnte man dann halt wieder schneller takten. Aber das Ganze, wie ich schon sagte, kostet im Endeffekt zu viel Energie. Davon ist man wieder abgekommen. Mittlerweile ist es auch so, dass bei vielen Prozessoren die Verzweigungsvorhersage nahezu ausgereizt ist. Und das war dann letztendlich der Grund. Also es war nicht die Liebe der Halbleiterhersteller zur Parallelrechentechnik, die uns Multicore beschert hat und mir viel Freude als Parallelmensch, sondern es war die Einsicht, dass mehr Leistung einfach nicht mehr möglich ist, weil A, können wir nicht mehr die Taktschraube nach oben drehen. Ja, dazu müssten wir die Designs viel kleiner machen. Also die Stufen hier von 11F04 Design weiter runtergehen. Und das kostet uns bloß letztendlich zu viel Energie. Und auch die Sprungvorhersage ließ ja auch nicht mehr viel mehr verbessern. Das heißt also, eigentlich war das ausgereizt und mehr Leistung bedeutete damit auch die Vervielfältigung von mehreren Prozessoren. Aber das führt uns dann schon zu Kapitel 2. Nächste Woche werden wir mit den Cache-Architekturen weitermachen und ich werde Sie also da in diese Geheimnisse einführen. Ja, bitte.
Ich habe das Passwort gebucht, das ist RA-WS-1112.
Okay, danke. Muss ich gleich mal auf meinen Zettel hier schreiben, sonst ist es nächstes Jahr wieder verkehrt. Also RAWS Underline?
RAWS Underline 11.
11, 12. Also ich schaue es mal nur mal nachher gleich. Falls es falsch ist, dann kann der Max hat ja alle ihre E-Mail-Adressen, dann kriegen Sie es nochmal gleich. Gut, also dann bis nächste Woche.